Dazu gibt's aber ja keine wirklich verlässlichen Aussagen. Wenn du mich da jetzt nach einer Wahrscheinlichkeit fragst, dann sage ich 50-50, entweder ja oder nein.
Der Apfelplausch mit Fabian Schwarzenbach und Marco Filetscher.
Mit einer ganz besonderen Nummer, Apfelplausch Folge 404 404 Not Found, aber Not Found gilt natürlich nicht für uns, sondern ich habe ihn gefunden, nämlich auf der anderen Seite des Mikrofons. Fabian, es ist reichlich heiß bei dir, oder?
Absolut. Es ist nicht nur auf der anderen Seite des Mikrofons, sondern auch auf der anderen Seite der Alpen. Man kann quasi sagen, räumlich, geografisch so nah wie aktuell waren wir beide uns noch nie. Du sonst immer aus dem schönen Ruhrgebiet. Jetzt am Ende deiner Europareise, so viel darf ich vorwegnehmen, am Großglockner angekommen. Das heißt, ja, wir sind quasi in Reichweite, müssen aber trotzdem hier per FaceTime aufnehmen. Du hast es angesprochen, die 404, nachdem wir vor zwei Wochen die 402 hatten. Da gibt es eine Urban Legend, mit der wir gleich aufräumen wollen. Vorher vielleicht noch kurz die 402. Konntet ihr hören, ohne Bezahlschranke? Normalerweise 402 bedeutet ja genau. Bezahlschranke. Wofür steht denn die 404, Marco?
Ja, es gibt einen Mythos, eine Geschichte dazu, dass angeblich es einen Raum gab im Forschungszentrum CERN in der Schweiz und dort wissen wir alle, Tim Berners-Lee hat dort gearbeitet und das World Wide Web entwickelt. Und dort gibt es also ganz viele Menschen, die schon sehr früh mit dem Internet, den Vorgängern, World Wide Web dann halt später gearbeitet haben. Und angeblich gab es dort einen Raum, der mit der Nummer 404, also der Raum 404, in dem Menschen arbeiteten, die dann irgendwann überfordert waren mit den Anfragen und deshalb Not Found geschrieben haben. Alles Legende, alles Urban Legend, nein, 404, die Wahrheit dahinter ist sehr viel profaner. Das ist ein HTTP-Statuscode, also Hypertext Transfer Protocol Statuscodes, der von einer Einrichtung namens Internet Engineering Task Force standardisiert wurde, ist natürlich schon sehr länger her. Und diese 400er-Codes kennzeichnen einfach Clientfehler und 404 wurde einfach durchnummeriert und dann diese spezifische Nummer für Not Found genommen, wenn die angeforderte Ressource auf dem Server nicht gefunden werden konnte. Also von daher 404 eine sehr profane, nicht sehr spannende Erklärung dafür, rein technische Gründe, einfach durchnummeriert, wie bei uns. Aber unsere Folge, ich glaube, wir haben unser Datum noch nicht genannt, 14. August 2025, nehmen wir das Ganze auf. Ja, und du hast es auch gesagt, ich bin immer noch unterwegs, aber nicht mehr sehr lange und wir sind uns sehr nahe. Ja, ich bin in Österreich gelandet inzwischen. Und wir sind uns jetzt so ungefähr, wenn ich auf die Karte geguckt habe, 220 Kilometer entfernt und sonst sind wir über 600 entfernt. Aber das stört uns ja überhaupt gar nicht und bei den Aufnahmen sowieso nicht. Machen wir damit weiter, dass wir darauf gucken, was die Zukunft für uns bringt. Und zwar die sehr, sehr nahe Zukunft und das absolute, die Hochzeit für alle Apple-Fans, Apple-Freunde, wir warten alle auf die nächste Keynote, auf das Apple-Event, oder Fabian?
Absolut. Und ich habe mich schon gefragt, ob du rechtzeitig wieder im Lande sein wirst, hast aber jetzt noch ein bisschen Zeit. Das ist kurz nach Roman und Lukas Folge letzte Woche kommuniziert worden. Meine ich bin mir gerade nicht sicher, vielleicht haben sie es auch schon angesprochen. Auf jeden Fall gibt es Informationen zu einem Datum und so wie das schon im Vorhinein spekuliert wurde, wird es wohl am 9.9. stattfinden, also iPhone-Event, sehr, sehr wahrscheinlich am 9.9. Das geht aus deutschen Mobilfunkanbieter-Informationen hervor, die da schon natürlich etwas früher als die Öffentlichkeit Bescheid wissen müssen. Ja, 9.9., da hören wir uns dann auch wieder. Das ist zwar 2-3 Tage vor unserem regulären Aufnahmetermin in fast 4 Wochen, aber analog zum WWDC-Sonderpodcast aus dem Juni haben wir uns überlegt, wir würden das gerne nochmal machen. Das ist nämlich relativ gut angekommen bei euch, so eine ja quasi Direkteinschätzung unmittelbar im Anschluss. Und das werden wir auch dieses Mal wieder machen, oder? Hast du da was anderes vor, Marco?
Ja, ich habe ein ganz kleines Problem an diesem Datum, habe ich dir schon gesagt. Ich hoffe, es gibt ja noch keine offizielle Einladung, aber es wird sehr stark vermutet, 9.9., der Dienstag dann. Vielleicht verschiebst du es ja doch noch auf den Mittwoch. Das würde mir ein bisschen besser passen, weil der 9.9. ist natürlich ein Tag, den man sich leicht merken kann. Und diese Tage, die man sich leicht merken kann, nimmt man gerne für Hochzeitstage. Also ich habe an dem Tag Hochzeitstag. Ich muss noch mit meiner Frau darüber diskutieren, wann ich denn da abends was mache. Machen darf. Aber ja, unser Plan ist, dass wir so wieder eine Stunde nach Ende der Keynote uns wieder zusammensetzen, eine erste Einschätzung machen, das dann relativ schnell rausbringen. Freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Vielleicht machen wir nochmal so eine Zusammenfassung. Das wird ja auch schon rauf und runter diskutiert, aber vielleicht ist es dann doch nochmal in der Zusammenfassung ganz interessant, dass wir uns noch einmal anschauen, was erwarten wir denn eigentlich. Und auch unsere Hörerinnen und Hörer, die Leserinnen und Leser von der Apfelpage. Was erwarten wir eigentlich dann auf der Keynote? Was wird denn kommen?
Ja, wir können es ja mal ein bisschen chronologisch durchgehen. September bzw. Herbst-Keynote, Apples erste, ist prädestiniert für neue iPhones, das ist klar. Die iPhone 17-Reihe, das ist auch kein Geheimnis. Es wird neben dem Basis und neben dem Pro iPhone, auch das wisst ihr mittlerweile, haben wir oft genug rauf und runter gekaut, dieses Jahr erstmalig ein Air-Modell geben. Roman und Lukas haben letzte Woche schon so ein bisschen drüber gesprochen, über die Sinnhaftigkeit dieses Modells. Wir haben das auch schon zu Genüge getan. Wir wollen jetzt gar nicht mehr allzu groß drüber reden. Was jetzt vergangene Woche neu dazugekommen ist, ist die Chip-Verteilung. Und zwar wird es ja die nächste A-Generation, den nächsten A-Prozessor für die iPhones geben, im Basis-iPhone 17 den A19, im Pro entsprechend den A19 Pro und im Air, naja, das ist noch so ein bisschen offen, aber es ist wohl davon auszugehen, dass dort eine leicht abgespeckte Version des A19 Pro reinkommt. Das heißt, nicht ganz so kräftig wie das Pro-Modell, aber deutlich über dem Basismodell. Halt eben dazwischen, das wird so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, aber irgendwie auch nicht, weil ja Akku und Kamera ja so ein bisschen Abstriche machen werden müssen. Also das wird wirklich ein Modell sein, wo ich ganz gespannt bin, wie das ankommt, was Apple da vorstellt. Aber dass es kommt und ich glaube auch, dass es Air heißen wird, davon kann man schon ausgehen.
Wenn du Prozentzahlen der Wahrscheinlichkeit dahinter setzen müsstest, was würdest du tun? Ich denke mal, das iPhone 17, können wir eine 100% dran setzen?
Klar.
iPhone 17 Pro auch?
Absolut, würde ich auch sagen.
iPhone Pro Max, also da wird sich nichts. Wollte ich gerade, ich glaube, die drei sind gesetzt. Ich glaube, da brauchen wir keine Glaskugel, da braucht man nicht spekulieren. Wie wahrscheinlich hältst du das iPhone 17, nennen wir es jetzt mal Air, lange Zeit hieß es mal Slim, also sollte, du hast es gesagt, ein entsprechend dünnes Gerät sein. Wie wahrscheinlich hältst du es, dass es vorgestellt wird?
Also man soll ja bei Gerüchten nie von 100% sprechen, dass dieses Gerät in der Form so kommt, davon gehe ich zu 99% aus. Da wird seit einem halben Jahr drüber geschrieben. Das denke ich auf jeden Fall. Beim Namen, ja, wer weiß, vielleicht lässt sich Apple noch irgendwas einfallen. Ich sag mal, die iOS 26 Umbenennung kam auch erst zwei Wochen vor der WWDC. Also ob das dann am Ende Air oder Slim oder Lite oder auch wie auch immer heißen wird, da würde ich jetzt einfach mal ein Fragezeichen dahinter machen. Aber dass das in der Form so kommt, wie wir da aktuell davon ausgehen, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Okay. Ja, ich wäre nicht ganz so hundertprozentig sicher. Also, dass es jetzt irgendwann kommt, scheint ja sehr wahrscheinlich zu sein. Ob es jetzt am 9. September, wenn das Datum dann stimmt, auch wirklich vorstellen würden, da würde ich noch vielleicht mal so ein paar Prozent abschreiben, weil man ja, wenn man solch ein neues Gerät dann rausbringt, nimmt man auch ein bisschen der Aufmerksamkeit den anderen Geräten. Und es gab ja auch immer mal Vermutungen, dass Apple die Veröffentlichung von iPhones über das Jahr etwas streckt, also sprich im Frühjahr dann nochmal eins macht. Das haben sie ja mit Sondermodellen auch schon mal immer gemacht. Okay, gut. Also iPhone 17 R, ja, halte ich für sehr wahrscheinlich. Ob es dann jetzt im September kommt, schauen wir mal. Ich würde so auf 85% gehen.
Auch sehr wahrscheinlich, ja. Ich wollte gerade sagen, im Frühjahr ist dann halt das E wieder dran, gell? Also 16E ja, haben wir jetzt vor einem halben Jahr bekommen, dann wäre dann quasi ein 17E, wenn man das so im Jahresrhythmus, ist ja auch ein bisschen fraglich, weil das SE kam alle anderthalb bis zwei Jahre. Also ja, weiß ich nicht, ob Apple da noch weiter aufsplittet. Werden wir dann sehen. Was wir auch sehen werden, ist die Preisänderung. Wir haben auch schon drüber geredet. $50 schätzen Analysten, wird jedes dieser Modelle teurer sein als der Vorgänger. Bei uns ist das dann ein bisschen schwierig zu sagen, aber es ist schon davon auszugehen, dass es teurer wird. Dafür soll aber zumindest das Pro-Modell, und das ist jetzt aus dieser Woche neu, mehr Speicher in der Basiskonfiguration bekommen, statt wie bisher 128 mit 256 starten. Ob das nach oben hin dann auch angepasst wird. Manche Kommentare haben sich da 2, 4 oder sogar 8 Terabyte gewünscht. Keine Ahnung, was die Leute damit machen. Dazu ist auf jeden Fall nichts bekannt, aber die Basiskonfiguration, wenn schon an der Preisschraube gedreht wird, soll dann eben doch ein bisschen größeren Speicher bekommen.
Ja, und das Air soll dann auch teurer sein, ne? Natürlich, ne?
Als das Plus wahrscheinlich, ist ja so ein bisschen der indirekte Plus-Nachfolger. Mhm. Da würde ich jetzt nicht zu sehr spekulieren. Generell die Preisgestaltung, da können wir uns auf einiges gefasst machen, schätze ich jetzt mal.
Okay, und das Plus wird aus dem Line-Up rausfliegen, ne?
Davon ist auszugehen.
Die Spekulation. Mhm.
Genau, das 12, 13 Mini gab es ja, dann das 14, 15, 16 Plus. Und jetzt hört man, sollen die Verkaufszahlen nicht allzu gut sein. Sowohl beim Mini war das damals der Grund, als auch jetzt beim Plus, dass man es jetzt eben mit einem Air probiert. Ja, schauen wir einfach mal, ob das dann zufriedenstellende Zahlen liefert.
Ja, ist schon irgendwie witzig, dass Apple mit seinem vierten Modell im iPhone-Line-Up immer ein bisschen rumexperimentiert. Das ist das eine. Aber auch nie so einen durchschlagenden Bombenerfolg hat, was natürlich für die anderen Modelle spricht. die sind natürlich entsprechend gut. Und üblicherweise kaufe ich mir ja nur ein iPhone und nicht zwei oder drei. Deshalb schauen wir mal, wie das eher ankommen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es Liebhaber findet, aber ich spekuliere auch da jetzt mal, das wird auch nicht der Riesenverkaufsschlager verglichen mit Pro und Pro Max sein, oder? Was erwartest du für das R?
Ja, denke ich auch. Also da vermute ich jetzt auch mal, so wie das letzte Woche schon besprochen wurde, dass die Anwendungsfälle einfach zu klein sind. Das wird so ein paar Designliebhaber und Enthusiasten wird das schon catchen können, davon gehe ich schon aus. Aber im Endeffekt, wenn du das dann in irgendeine Akkuhülle oder eine andere Hülle stecken musst, so wie das viele ja immer machen, dann hast du von diesem dünnen Design nichts mehr. Von daher, glaube ich, sind dann die Abstriche zu groß, als dass der Formfaktor da den Großteil überzeugen könnte. Aber wie gesagt, ich lasse mich da sehr, sehr gerne überraschen, würde das auch gerne mal in der Hand halten. Da können wir sehr gespannt drauf sein.
Ja, das wird.
Kommen wir zu den Uhren, spannend. Oder?
Uhren, ja. Apple Watch.
Ja.
Series 11 ist gesetzt, 100%?
Ja, okay. Würde ich auch sagen.
Ultra 3 gesetzt, aber keine 100%, oder?
Ja, geh ich auch mit. Also gibt auch immer wieder Hinweise drauf. Der aktuellste war jetzt im Beta-Code, dass das Display leicht größer wird. Da hat auch Roman schon drüber gesprochen. Vermutlich minimal wird man da die Ränder anpassen, sodass dann halt mehr Displayfläche da ist am Gehäuse. Sollte sich da nichts verändern. Was immer wieder mal im Raum stand, ist, dass da der eigene 5G-Chip, das eigene 5G-Modem Apples C1 Einzug halten soll. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber auch da sollte man vielleicht, abgesehen von einem neuen Prozessor, keine allzu großen Sprünge erwarten. Ich denke, die sowohl iPhone als auch Apple Watches sind mittlerweile in einer Form ausentwickelt, da braucht man nicht mehr viele, viele Sprünge zu erwarten.
Ja, sehe ich genauso. Wenn es tatsächlich mal einen neuen Chip gibt, wäre also einen Mobilfunkchip, dann wäre das wirklich sehr, sehr spannend. Ich hab ja gerade eben schon berichtet, man ist im Urlaub, man ist im Ausland, dann hat man natürlich dauernd Mobilfunk und vielleicht andere Verbindungen. Und naja, wenn das dann mal 5G kann und ein kleines bisschen besser vielleicht wäre in der Ultra Watch, wäre ich sofort dabei, beziehungsweise ich bin ja sowieso dabei, mir oder ich werde mir, wenn es die Ultra 3 gibt, werde ich mir sie holen. Lukas wird jetzt sagen, kaufen. Werde ich mir sie kaufen. Das hängt aber damit zusammen, dass ich für meine Ultra 2 schon eine Nachfolgerin habe. Sprich, meine Tochter wartet darauf, dass ich ihr die Ultra 2 vermache, wenn ich mir die Ultra 3 holen kann. Also ich werde mir die dann wahrscheinlich holen. Wie schaut's bei dir? Also kaufen natürlich, Lukas.
Ich werde dieses Jahr mein Konto schonen können, weil ich ja letztes Jahr im Grunde ja mich mehr oder weniger vollständig neu eingekleidet habe, wenn man das so nennen kann. Also ich bin mit meinem 16 Pro wahnsinnig zufrieden. Ich bin auch mit meiner Ultra 2 von vor 2 Jahren, die ich ja jetzt durch meinen Apple Care Vorfall mehr oder weniger erneuert habe, bin ich auch sehr zufrieden. Da wird bei mir nichts passieren. Das Einzige, womit sie mich catchen könnten, wären tatsächlich die AirPods Pro 3. Mhm. Dazu gibt's aber ja keine wirklich verlässlichen Aussagen. Wenn du mich da jetzt nach einer Wahrscheinlichkeit fragst, dann sage ich 50-50, entweder ja, okay, oder nein. Da ist ja immer so ein bisschen der Statistik-Fail. Also entweder kommt's dieses Jahr oder dann im Frühjahr 26. Lass ich mich gerne überraschen. Wir kommen auch später nochmal zu AirPods Pro Features, die unter iOS 26 neu sein werden. Das sind für mich wirklich die spannendsten Sachen dann aktuell.
Ich fasse zusammen. 4 neue iPhones, 2 neue Uhren sind relativ sicher, dass sie kommen, also vorgestellt werden und dann natürlich auch zum Verkauf sind, ist ja klar. Die AirPods 3, naja, so vielleicht, wahrscheinlich. Erwartest du noch andere Kleinigkeiten, Gadget? Also Diskussion ist immer HomePod Mini, neues Apple TV. Wie sieht es damit aus? Was glaubst du?
Ja, Apple TV war viel in der Verlosung die letzten Wochen. Da soll es irgendwie eine Kamera geben. Das kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen, weil du das dann ja wirklich da hinstellen musst, wo die Kamera auch wirklich perfekte Sicht hat. Für mich wahrscheinlicher ist dann das Gerücht, dass die Apple Intelligence Unterstützung kommen soll und das gleiche auch in einem HomePod Mini mit dann geupdateten Chip und Apple Intelligence. Also ich denke schon, dass diese beiden Geräte kommen könnten, aber vielleicht auch erst im Frühjahr. Ich sag mal, wenn ja Apple Intelligence dann erst im Frühjahr fertig, so richtig fertig werden sollte. Da gab es auch Berichte, dass der Sprachassistent mit iOS 26.4 dann tatsächlich endlich mal das können soll, was uns mit iOS 18 versprochen wurde vor mittlerweile, naja, fast 1,5 Jahren. Also ja, da wäre es vielleicht fast ein bisschen früh jetzt im Herbst. Aber wer weiß, wir lassen uns da überraschen. Apple Intelligence kann ich mir gut vorstellen, gerade auf dem Apple TV. Ich denke mir das aktuell oft. Wir hatten jetzt 3 Wochen wirklich Regenwetter und ich bin tatsächlich auf meinen Indoor-Radeltrainer gestiegen. Und anstatt da permanent mit meiner Fernbedienung rumzuwischen, hätte ich es mir gewünscht, da einfach mal per Sprache zu sagen, hey, wähl doch hier irgendwie das Werbung überspringen aus oder geh mal irgendwie ins Menü zurück. Und ich glaube, für genau solche Sachen wäre dann eben Apple Intelligence praktisch, diese On-Screen-Awareness und dann per Stimme oder wie auch immer darüber Auswahlmöglichkeiten treffen zu können. Also das wäre schon spannend. Ich sage aber auch da, also da wäre es unseriös, jetzt irgendwelche Einschätzungen abzugeben. Könnte auch gut bis Mitte 2026 dauern.
Eine schlaue Iris, die Hölle friert zu. Schau mal.
Ja.
Das muss ich auch erst noch sehen, beziehungsweise erleben. HomePod Mini hatten wir gerade noch. Auch da wird es dann wahrscheinlich eine Ergänzung geben oder Erweiterung, sodass Apple Intelligence da vernünftig drauf läuft.
Gibt es ja mittlerweile auch seit 5 Jahren. Also der ist 2020 vorgestellt worden. Das dementsprechend auch mit altem Chip. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass man die neuen Apple Watch Modelle plus HomePod Mini dann mit der gleichen Chip-Generation ausstattet, um eben Apple Intelligence fähig zu machen. Also das wäre schon mal an der Zeit, würde ich sagen.
Ja, da könnte ich mir auch vorstellen, dass Apple das dann im Frühjahr alles einmal zusammenpackt und dann zusammen veröffentlicht, so eine Home-Offensive oder meinetwegen gepaart mit Iris Apple Intelligence Offensive und die Geräte dann dafür vorstellt. Könnte ich mir vorstellen, dass das alles noch dann verschoben wird, also nicht jetzt im September kommt. Wir haben die Apfelplauschleser und Leserinnen gefragt. Willst du mal einmal zusammenfassen, worauf die sich denn so freuen?
Das ist relativ schnell gemacht. Die meisten wollen tatsächlich die Apple Watch Ultra 3. Hätte ich gar nicht so gedacht, aber ja, viele sagen, ja, UW3, ja, auch die Ultra 3, der Rest ist für mich völlig uninteressant. Einer meint hier, das 17R wäre für ihn spannend, auch wenn er noch so ein bisschen auf die Akkulaufzeit wartet. Und der Tobi, der hält es dann mit mir, der wartet auf die AirPods Pro 3. Ist ganz spannend zu sehen, dass die meisten wirklich ein Produkt favorisieren. Also ich glaube, so dieses, ich gehe in den Apple Store und kaufe alles, was neu vorgestellt wird. Diese Zeiten sind, wenn sie mal da waren überhaupt, sind lange vorbei. Jeder pickt sich da so ein bisschen seinen Favoriten raus. Du bist wahrscheinlich dann eher mit dem großen Einkaufskorb unterwegs, oder?
Die Kreditkarte wird glühen. das hoffe ich natürlich nicht, dass sie glühen wird. Aber ja, ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich mir das Pro Max wieder kaufen werde, also 17 Pro Max, und das 16 geht dann in der Familie weiter und die Uhr auch. Ja, alles andere ist aber tatsächlich uninteressant. Aber das Update des iPhones, ja, das ist ja, steht ja jährlich an bei mir. Gut, iOS 26, das war schon fast das Stichwort, ne? Du warst schon bei 4, aber machen wir mal da, wo wir jetzt im Augenblick stehen, nämlich mit der Developer Beta. Es gibt eine Beta 6 für Developer und eine Beta 2 im Augenblick für Public Beta, die wahrscheinlich dann auf 3 geupdatet wird. Fass da mal zusammen, bitte.
Fabian. Du kannst das wahrscheinlich streichen. Vor 5 Minuten kam tatsächlich die 3. Public Beta. Also nochmal zur Erinnerung, Donnerstagabend. Ich werde gleich, wenn wir hier fertig sind, so in einer Stunde hoffentlich, das auf Apfelpage dann noch rausbringen. Also ja, Public Beta 3 ist am Donnerstagabend erschienen, Developer Beta 6 schon am Montag. Beide sind baugleich, das ist klar. Der Developer-Zyklus hat einfach nur früher angefangen. Es gibt so ein paar kleine Sachen. Also 6 neue Klingeltöne für alle diejenigen, die noch auf Klingeltöne setzen. Eine schnellere Animation beim App-Öffnen ist aufgefallen. Das heißt, es wirkt jetzt alles nochmal flüssiger, wenn du vom Homescreen aus startest. Dann gibt es tatsächlich Hinweise auf die Live-Übersetzung der AirPods. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Du wirst dich erinnern. Ja, da gibt es Hinweise im Code, aber noch kein konkretes Datum. Also wir wissen noch nicht, wann das kommt. Das wurde auch nicht von Apple auf der WWDC kommuniziert. Laut 9to5Mac gibt es aber, wie gesagt, die Hinweise im Code darauf, dass Englisch, Portugiesisch, Französisch und auch Deutsch zu Beginn unterstützt werden sollen. Auf welchen AirPods? Auf den AirPods 4 und den Pro 2, vielleicht dann auch den Pro 3. Das müssen wir mal gucken, da steht jetzt noch nichts drin. Aber das ist zumindest für dich und deine zahlreichen Europareisen ja schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht, oder? Damit kannst du was anfangen.
Ja, Portugiesisch hätte ich über Ostern gut gebrauchen können. Französisch bin ich sowieso immer wieder mal regelmäßig. Ach, da waren wir ja auch, ne, über Ostern. Wir haben ja schon aus Frankreich gepodcastet. Ja, sehr gut. Ich bräuchte, für nächstes Jahr bräuchte ich dann, habe ich geplant, nach Korsika zu fahren, da bräuchte ich dann Französisch und dann im nächsten Jahr dann einmal nach Griechenland, da bräuchte ich Griechisch. Also Apple, bitte noch Griechisch einbauen. Ja, aber generell, das wäre schon cool, ne? Also so eine Live-Übersetzung, und wenn man das dann auf den AirPod sozusagen hat und das dann hört, wenn jemand mit dir redet und direkt die Übersetzung macht. Wie gesagt, das habe ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt, du musst dann auf der anderen Seite auch jemanden haben, der dann auch AirPods hat, damit er oder sie natürlich auch dann die Übersetzung hört. Aber generell ist das schon gut. Das macht man ja, das kann man ja jetzt auch im Urlaub auch relativ gut schon mit seinem iPhone organisieren. Aber so die AirPods rein und ich höre es direkt im Ohr. Coole Sache, wenn es das gibt und dann funktioniert, bin ich dabei.
Ja, wenn mein Gegenüber mitspielt, finde ich das auch eine coole Sache. Wobei ich ja erstmal raus bin. Ich habe ja noch die AirPods Pro 1. Ich freue mich da wirklich wahnsinnig auf das Update. Wie gesagt, wir gehen später darauf ein, was da alles dazukommt. Jetzt, obwohl es kein Hardware-Upgrade gibt, allein durch die Software werden die AirPods Pro 2 dermaßen aufgewertet. Und wenn sowas dann eben kommt, das wäre wirklich cool. Und ich sag mal, wenn Griechisch bis zum nächsten Jahr nicht unterstützt wird, ist ja immerhin Englisch dabei und wir müssen uns ja wirklich glücklich schätzen, dass die deutsche Sprache auch unterstützt wird. Also ja, sehr, sehr coole Funktion. Man merkt aber auch so ein bisschen am Umfang von den jetzt ja in den 4 Tagen gefundenen Neuerungen, es wird schon gar nicht mehr so viel angepasst. Ich glaube, auch am Design gibt es ganz, ganz wenige Stellschrauben, die Apple noch dreht. Ja, wir sind weniger als einen Monat von Release entfernt, schon in der Entwickler Beta 6. Das heißt, das ist jetzt wirklich schon kurz vor Finale. Und kurz vor Finale hast du dich tatsächlich getraut, unterwegs dir dein iPad mit Beta-Software vollzuladen. Da können wir jetzt gleich mal so ein bisschen über deine Eindrücke sprechen, Marco.
Es wird langsam ernst mit den 26ern. Ich bin sehr froh, dass Apple die Nummerierung geändert hat, weil dann braucht man nämlich nur noch 26er sagen
und ja,
hat alle
absolut.
Und sich nicht immer überlegen, welches Betriebssystem jetzt eigentlich welche Version zum hat. Ja, ich habe es gewagt und berichte also auch gerne von den ersten Erfahrungen. Ich habe ja vor 2 Wochen dann berichtet, dass ich im Urlaub das Update nicht unbedingt machen wollte. Jetzt hatte ich mal das große Glück in einem sehr guten WLAN auf einem kleinen Campingplatz, bin da mit dem Camper unterwegs, zu haben. Und da habe ich es dann also auch tatsächlich gemacht. Das heißt, ich habe auf meinem iPad, iPadOS 26 Beta. Ich habe allerdings noch die Beta 1, weil die Beta 2 wollte ich dann nicht doch noch laden. Also Beta 1, alles das, was ich jetzt sage und was mir aufgefallen ist, ist Beta 1. Ich habe dir 2 Screenshots geschickt von meinen Homescreens, Fabian. Wie gefallen sie dir denn?
Der eine gefällt mir sehr gut. Da ist dein Hund drauf zu sehen mit einer transparenten Uhrzeit oben. Das ist der Sperrbildschirm.
Ja, aber was man nicht sieht, ist natürlich, dass ich da auch dieses räumliche Foto draus gemacht habe. Das heißt also, wenn ich das kannst du jetzt auf dem Screenshot nicht sehen. Wenn ich das iPad so ein bisschen bewege, dann sieht das so aus, als wenn der Hund im Vordergrund wäre und der sich, also man so räumlich, so 3D-mäßig das Ganze dann, wenn man es so ein bisschen hin und her bewegt, dann als wäre das so eine räumliche Szene. Sieht wirklich cool aus, wirklich schick aus. Ich habe einen großen Spaß daran gehabt. Okay, aber
was mir direkt auffällt, sorry, da muss ich nochmal kurz dazwischen. Ganz unten hast du die Widgets eingestellt und die sind ja wirklich in weiß kaum zu sehen vor diesem Keys-Hintergrund. Das wird wahrscheinlich ein Beta-1-Problem sein, schätze ich jetzt mal, oder? Also das wird im Laufe der Zeit, das muss angepasst werden, dass das dann halt irgendwie schwarz oder irgendwie markanter ist. Aber das ist mir jetzt erst beim zweiten Blick aufgefallen, dass da noch irgendwie ein Widget unten mit dabei ist. Das ist ein Beta-1-Problem, schätze ich jetzt einfach mal.
Ja, das habe ich auch noch nicht überbewertet. Ich wollte das halt ausprobieren. Und ja, das ist tatsächlich dann auch wirklich schlecht zu lesen. Muss ich auch gucken, ob ich das da so drauf lasse. Weiß ich noch nicht so ganz genau, weil ich habe eigentlich ein Screen mit den Widgets, mit die ich dann so regelmäßig sehen werde. Okay, mit dem anderen wirst du überhaupt nicht einverstanden sein, wenn ich dich richtig einschätze. Ich habe die Ghost-Modus. Sozusagen, also die sind komplett durchschimmernd, sprich die Icons der App, die App-Icons sind komplett durchschimmernd und ohne Text da drauf. Ich finde das unfassbar schick. Ich habe einen sehr bunten Hintergrund genommen und diesen Ring, also mir gefällt das extrem gut und das vielleicht auch schon als Fazit. Also mir gefällt jetzt in dem Fall die iPadOS 26 Liquid Glass, gefällt mir außerordentlich gut.
Ja, ich habe das nach der WWDC in unserer Sondersendung schon angesprochen, dass ich von den ersten Eindrücken nicht besonders überzeugt bin. Und wenn ich jetzt dieses komplett Transparente hier so sehe, du hast es im Grunde gerade schon angesprochen, der Hintergrund wird zum Vordergrund. Also der Hintergrund, das sind hier so bunte Regenschirme, die schimmern durch die durchsichtigen Icons durch. Und ja, dadurch rutschen die Apps so ein bisschen in den Hintergrund, werden fast unsichtbar, was sie auch werden sollen. Aber damit kann ich wirklich überhaupt nichts anfangen. Das ist wirklich eine Typsache. Da bin ich froh, dass man das nicht machen muss, sag ich dir ganz ehrlich.
Ich wollte ja gerade sagen, zum Glück kannst du das ja einstellen. Ich hatte das auch tatsächlich dann so richtig mit den kräftigen Farben, die dann die Apps, also die App-Icons eigentlich haben. Auch, aber dann brauchst du natürlich einen anderen Hintergrund. Aber wenn du so einen schönen, bunten Hintergrund hast. Also ich finde das extrem schick, diese Ghost-Modus insgesamt, habe ich schon gerade gesagt. Was mir noch so aufgefallen ist, diese Schieberegler, das sind eigentlich keine Linsen, sondern das sind so Tropfen. Also die bewegen sich nochmal innerhalb, wenn du so eine Bewegung machst, wenn du das so von links nach rechts oder irgendwas schiebst, dann sieht es so aus, also nicht wie eine Linse, die ja starr ist, sondern wie Tropfen eher. Also fand ich auch sehr schick animiert. Wir haben jetzt dann auf dem iPad natürlich unten rechts so eine kleine Ecke, so ein kleines rundes Symbol für die Fenstergröße. Und dieses Symbol ist eigentlich immer da. Das stört mich so ein kleines bisschen, also weil das ist halt immer da und es verschwindet nicht. Also Es gibt ja sonst schon mal so Anzeigen, dass ich weiß, ich kann etwas von unten nach oben schieben und die sind dann hier wie 2 oder 3 Sekunden zu sehen, verschwinden dann aber irgendwann, wenn man die App halt länger geöffnet hat. Dieses Symbol ist immer da, das heißt, ich kann dann rechts unten in der Ecke, dann kann ich das jede App als Fenster mir dort und auch relativ frei platzieren. Was dazu geführt hat, dass ich ein Spiel, also ein Casual Game Spiel, was immer, wenn ich das öffne, kommt es Vollformat im Quermodus, egal wie ich das iPad halte. Und jetzt kann ich es also auch im Hochformat spielen, dann natürlich nur als Querfenster. Also das war dann schon sehr ungewohnt, dass ich da jetzt diese Fenster machen kann. Aber gut, wenn es die Möglichkeit gibt. Es gibt ein paar neue Icons, ne? Hast du die gesehen? Auch die Diskussion darum gesehen? Also, dass Standard-Apple-Icons verändert wurden. Also, diese Vorschau-App hat ein neues Icon. Sieht aus wie eine Becherlupe. Das ist Biologie. Die Kamera sieht anders aus. Sieht aus wie so ein
Objektiv. Das habe ich mitbekommen, ja.
Ja, also ich schätze mal, da gewöhnt man sich relativ schnell dran und nach ein paar Wochen redet man da gar nicht mehr drüber am Anfang. Ich hab die Kamera gesucht und nicht gefunden. Und naja, das sieht einfach nur, das Icon sieht anders aus. Apropos Kamera, die Kamera-App ist wirklich gut. Also, dass man jetzt am Anfang Foto, Video aussucht und dann die Funktionen darunter hat, fand ich sehr einfach. Ich fotografiere jetzt nicht so viel mit dem iPad, aber habe es natürlich ausprobiert. Fand ich ganz gut. Wenn das aufs iPhone kommt, ist das mit Sicherheit eine Verbesserung. Diese räumliche Szene, habe ich ja schon gesagt, ist gut. Und diese Mac-Ampel, also oben die Knöpfe, die bunten, mit denen ich dann Fenster machen kann, das ist wirklich sehr witzig, auch sehr witzig animiert. Die sind mini klein zu sehen, wenn ich das Fenster bewege und muss dann draufdrücken und erst dann werden sie groß und erst dann kann ich draufdrücken. Also die sind so ganz klein, mini erst zu sehen, ich muss draufdrücken, dann werden sie ein bisschen größer und dann sind sie aus. Zu wählen. Ja, die Fenster, wie gesagt, ist am iPad total ungewohnt. Verändert so ein bisschen die Nutzung des iPads. Muss mich auch noch mal erst so ein kleines bisschen dran gewöhnen. Das weiß ich noch nicht, wie gut das ist und ob ich das tatsächlich dann so regelmäßig nutze. Ich war relativ glücklich mit dieser Zweiteilung, also dass ich so zwei Apps nebeneinander haben kann. Das reichte mir eigentlich. Ich habe noch keine richtige Anwendung gefunden, wo ich dann 3 oder 4 Fenster aufmachen kann, aber das wird die Zeit zeigen. Insgesamt ist die Bedienung natürlich komplexer geworden, was so ein bisschen so diesem Ursprungsgedanken so des iPads eigentlich widerspricht. Das ist sehr einfach, ich habe es in der Hand und ich kann auch nur einmal eine App öffnen. Ja, dann konnte man irgendwann 2 und sogar die Fenster ein bisschen 1/3, 2/3 oder 50/50 machen. Okay, also da bin ich dann also sehr, sehr drauf gespannt, wie das so im Alltag dann sein wird. Bei Music habe ich diese Automix und Überblenden ausprobiert. Funktioniert ganz cool, hängt so ein bisschen von der Musik ab natürlich. Mal funktioniert es besser, mal funktioniert es schlechter. Ein echter DJ wird wahrscheinlich einen Schreikrampf kriegen. Diesen Automatismen. Aber okay, ist okay. Und auch, dass die Albumcover, also wenn ich eine Musik abspiele und das Albumcover wird dann groß abgespielt, wenn ich es im Sperrbildschirm und so habe, ist ganz cool. Ist ganz nett, das Ganze. Also, rundum vielleicht ein Fazit. Gefällt mir außerordentlich gut. Ein paar Verbesserungen, einige Dinge, an die man sich noch gewöhnen muss. Es gibt auch noch so 2, 3 kleinere Bugs. Ich kann in E-Mails, kann ich JPEG-Bilder, also JPEG-Dateien kann ich verschicken, aber das Originalformat von Apple, das HEIC, also HEIC-Format, kann ich nicht verschicken. Das will erkennt Apple Mail dann nicht, aber das sind alles Kleinigkeiten, Bugs, die in den nächsten Versionen mit Sicherheit ausgelöst werden oder überarbeitet sind. Also, insgesamt gefällt mir außerordentlich gut. Wie gesagt, an ein paar Dinge muss man sich gewöhnen. So im Alltag muss man mal gucken. Liquid Glass. Ah, da sind wir wieder bei Urban Legend, ne? Also auch Liquid Glass ist auch. Es gibt kein Liquid Glass. Vielleicht sollte man
ich
das auch
da
noch mal
gerade einhaken.
Ja.
Ja, wir haben nämlich letztes Mal total vergessen, deine Kolumne zu bewerben, die am 1. August auf apfelpage.de online gegangen ist und die sich genau um dieses Thema dreht. Da könnt ihr jetzt mal, während ihr weiterhört, kurz reinlesen. Da beschreibst du das sehr gut, wie das entstanden ist. Und ja, es ist tatsächlich so flüssiges Glas. An sich gibt es eigentlich gar nicht. Das ist mal wieder Marketing-Sprech pur von Apple, oder?
Ja, es gibt diese Mittelalter-Kirchenfenster, die unten dicker sind, also das Glas unten dicker ist als oben. Und naja, die Urban Legend sagt, also okay, Glas fließt sehr, sehr langsam. Glas fließt, aber ist eine flüssige Phase. Er fließt nach unten, aber auch das ist nicht wahr, sondern das hängt etwas mit den Fertigungsmethoden und den damaligen Techniken zu tun. Also Liquid Glas, flüssiges Glas gibt es nicht. Okay, Marketing, Apple, du darfst machen, was du willst, dann nennst du es eben Liquid Glass, statt das irgendwie Liquid Water wäre doof gewesen, Water wäre auch doof gewesen. Okay, lassen wir es.
Haben sie schon gut gemacht.
Ja, ja, okay, so. Marketingtechnisch alles gut, okay.
Ja.
Sind wir bei einem, der Marketing wahrscheinlich ganz gut kann, zumindest in den letzten Jahren bewiesen hat, dass er es gut kann, nämlich Tim Cook. Also wir wollten nochmal über den CEO sprechen, ja?
Der letzte Woche bei Trump zu Besuch war und mit merkwürdigen Geschenken aufmerksam gemacht hat. Es geht aber um was anderes, denn er hat ja tatsächlich Steve Jobs abgelöst und jetzt denkt ihr, naja, der ist ja hier 15 Jahre zu spät dran, abgelöst als CEO, ist ja klar. Ja, aber jetzt seit dem 1.8. ist es, glaube ich, dass Tim Cook der CEO von Apple ist, der am längsten an der Macht ist, sage ich jetzt einfach mal so plakativ. Und das ist schon wirklich eine lange Zeit. Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht so ganz realisiert, wie lange das jetzt wirklich schon her ist, da diese Übernahme.
Ja, irre, ne? Also tatsächlich, da kann man das sehen. Über das Geschenk müssen wir gleich nochmal reden, ja? Ich habe nämlich einen Vorschlag, wie Apple das hätte besser machen können, aber machen wir gleich. Ja, Steve Jobs, natürlich klar, der Legendary Man in Apple Land, der war nicht immer CEO. Deshalb ist das so ein kleines bisschen verwirrend. Also der hat sich nicht immer CEO genannt. Wir wissen alle, 1. April 76 Apple gegründet und da waren dann irgendwie drei Leute beteiligt. Übrigens, der eine hatte gerade Geburtstag, der Wozniak, und natürlich Steve Jobs. Und der war dann bis 1985 bei Apple. Ja, und kam dann irgendwann mal wieder, nämlich am Jahresende 96 und dann natürlich hat er seinen Job aufgegeben im Oktober 2011 und dann hat Tim Cook übernommen. Jetzt war Tim Cook, der ist aber erst seit 1998 bei Apple, aber die haben alle beide, wenn man mal die Tage zusammenzählt, die sie bei Apple beschäftigt sind, also nicht unbedingt als CEO, sondern im Apple-Unternehmen beschäftigt sind, dann hat Tim Cook schon lange Steve Jobs überholt. Also ich habe nachgerechnet, 8.849 Tage war Steve Jobs bei Apple, mit Apple, Apple gegründet natürlich, klar. Und bei Tim Cook sind schon über 10.000, also heute 10.013 Tage. Das heißt also, Tim Cook ist natürlich, was natürlich auch logisch ist, ne, da Steve Jobs nicht mehr da ist, sehr, sehr viel länger bei Apple als Steve Jobs jemals war, aber auch als CEO jetzt dann überholt. Und ich muss sagen, ich bin ja großer Tim Cook-Fan, der hat seinen Job gut gemacht, wenn man die Maßstäbe anlegt, die man für einen CEO anlegen müsste, oder?
Ja, du sprichst es an, du bist ja der Mann der Zahlen und dementsprechend kann ich das schon nachvollziehen, dass du auch ein Stück weit Fan von Tim Cook bist. Wir haben in Folge 400 ausführlich drüber diskutiert und sogar Lukas, der eher ein bisschen kritisch ihm gegenüber steht, da auch einen entsprechenden Kommentar mal auf apfelpage.de verfasst hat, hat letzte Woche ein Lob aussprechen müssen. Von daher, ja, so ganz schwarz-weiß, wie es immer dargestellt wird und so ganz furchtbar uninnovativ und was weiß ich alles, ist er dann nicht. Du willst wieder auf Zahlen raus, oder?
Ja, danke dafür. Also ich finde, man darf einen CEO eines solchen Technologieunternehmens darf man danach bewerten, was er denn geleistet hat. Und das ist nun mal, die Währung dafür ist Geld. Die Währung dafür ist Gewinn. Das heißt also, war das Unternehmen erfolgreich oder war es nicht erfolgreich? Was glaubst du denn? Also ich habe mal Q3 2011, seitdem ist er ja am Chefposten, ja. Vorher war er ja immer auch schon in Verantwortung Nummer zwei, war er ja lange hinter Steve Jobs. Aber ich habe jetzt mal Q3 2011, also seitdem er CEO ist, Tim Cook. Wie viel Gewinn, nicht Umsatz, Gewinn hat Tim Cook für Apple gemacht? A, 750 Milliarden, B, knapp eine Billion Dollar oder C, knapp 1,25 Billionen. Was glaubst du?
Ohne es zu wissen und auch ohne nachgeschaut zu haben, allein weil du so schwärmst, sage ich einfach die größte Zahl, C, 1,25 Billionen.
Du solltest ja langsam ein System darin erkennen, dass ich die richtige Zahl immer in der Mitte verstecke.
Die eine Billion war mir zu rund.
Das stimmt natürlich auch nicht. Das habe ich knapp geschrieben. Also um genau zu sein, 931,6. Alles gerundet. Also das ungefähr. Also über 930 Milliarden. 930 Milliarden Dollar hat Tim Cook in seiner Amtszeit als CEO für Apple an Gewinn erwirtschaftet. Und ich finde, das ist eine unfassbar beeindruckende Zahl. Mercedes-Benz übrigens hat in der gleichen Zeit knapp 120 Milliarden Dollar gemacht. Ja, also der hat mal eben siebenmal so viel, also wenn du umrechnest, Entschuldigung, das waren jetzt Milliarden Euro, also knapp 120 Milliarden Euro, 130 Milliarden Dollar, wenn man es umrechnet. Der hat mal eben siebenmal so viel verdient wie Mercedes-Benz. Ja, also das ist schon eine unfassbare Summe. Also deshalb bin ich zu Recht Tim Cook-Fan als CEO. Ob er das für die Zukunft, das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch gesagt, ob es für die Zukunft dann auch sein wird, ist damit natürlich nicht gesagt. Ne? Das ist nur und alleinig der Rückblick. Ne? Aber wir gucken natürlich immer gerne auf Innovationen, wir gucken auf Produkte, wir gucken auf Dinge, die sich weiterentwickeln. Und dann muss man eben auch die wirtschaftliche Seite, finde ich, in solch einem Technologieunternehmen nehmen. Und da hat Tim Cook wirklich abgeliefert. Abgeliefert hat er auch etwas anderes, nämlich im Oval Office hat er ein kleines Geschenk mitgebracht für den anderen Donald. Ja, also ich habe hier die zwei Donalds. Weißt du, wie der Tim Cook nämlich richtig heißt?
Da musst du mich aufklären.
Timothy Donald Cook. Also da waren zwei Donalds zusammen. Okay, ja, das umstrittene Geschenk. Sollen wir nochmal drüber reden kurz? Ich hätte eine Alternative.
Wir können ja kurz nochmal beschreiben, was er denn da geschenkt hat. Also das ist natürlich ein Geschenk ganz in Trumps Sinne. Das war eine Glasplatte mit Gravur. Da stand drauf Apple Manufacturing Program, was jetzt dafür sorgen soll, dass sämtliche iPhone und Apple Watch Schutzgläser, die dann quasi überm Display angebracht werden, schon bald zu 100% aus den USA stammen sollen. Und aus diesem Werk, wo Apple da jetzt weitere 100 Milliarden investiert, kommt auch diese Platte. Ist also quasi 100%ig US-amerikanisches Glas, was auf einem 100%ig US-amerikanischen Goldsockel steht. Und
ja,
diese Gold-Glas-CD-Kombination mit Unterschrift hat er ihm dann im Oval Office überreicht, was dazu geführt hat, dass Trump Apple von angekündigten Zöllen auf Halbleiter und Chips in Höhe von bis zu 100% ausgenommen hat. Und das ist schon irgendwie, skurril, oder?
Ein gut investierter Goldbarren. Ja, also.
Was hättest du denn geschenkt, wenn du CEO von Apple wärst?
Es ging im Netz ja wirklich rum. Also musste so ein Geschenk sein, musste so ein, ich nenne das jetzt mal ordinär, ja, ein ordinäres Geschenk sein, wie so ein Goldbarren, so ein, das war ja auch wieder so ein Tropfen, ne, das war ja auch mit Runden, also das sah ja auch hier Liquid Glass und so wie so eine Linse aus, aber natürlich eben als Gold, also sprich diesen Goldbarren, diesen Runden und obendrauf dann diese Glasplatte mit Gravur. Ja, also ich fand das irgendwie ordinär, so ein Geschenk zu machen. Ich hätte eine ganz andere Idee gehabt, hätte Apple Marketing mich mal angerufen, Ich hätte ihn das kostenlos, hätte ich ihnen den Vorschlag gemacht, nämlich ein iPhone 17 Pro Max aus Gold. Also klar, ne? Also wir wissen ja alle oder wir glauben zu wissen, dass Donald Trump Gold verliebt ist. Schenken wir ihm halt Gold, ist auch gut. Also ein iPhone 17 Pro Max aus Gold, ein Unikat, vielleicht noch mit Gravur hinten drauf, for the President Donald Trump oder so etwas. Und das hätte ich dann 3 Wochen vor der Keynote ganz offiziell im Oval Office übergeben. Was glaubst du, was das für eine PR gebracht hätte? Alle Journalisten hätten sich draufgestürzt, das erste iPhone 17 Pro offiziell sozusagen zu sehen, zu fotografieren. Was glaubst du, was Donald Trump mit dem Ding gemacht hätte? Überall rumgezeigt, ja, der hätte das bestimmt dem Putin nächste Woche bei ihrem, morgen bei ihrem Treffen sozusagen gezeigt. Guck mal hier. Und Donald Trump hätte 3 Wochen lang das einzige Unikat, erste iPhone 17 Pro gehabt. Ich schätze, das wäre eine sehr viel bessere PR gehabt, hätte besser gepasst. Und naja, eben Gold, machst halt ein Unikat dann für Meister Trump.
Wäre das dann komplett in den USA gefertigt worden, mit entsprechendem Preisschild?
Ach, der Preis wäre ja dann egal gewesen. Ja, da hätte Apple ein bisschen tricksen müssen. Ich glaube nicht, dass sie das hingekriegt hätten, weil die Innereien, die hätten dann ja auch sozusagen aus der normalen Fertigung sein müssen. Okay, also den Goldbarren einschmelzen und das dann die Hülle daraus machen, das hätte man dann in den USA machen können.
Okay. Ja, witzige Idee auf jeden Fall, aber ja, Apple 3 Wochen vor so einem Main-Event, da hängt dann doch zu viel dran, denke ich, um sich da solche Späße zu erlauben. Und ich glaube, wie gesagt, mit so einem 100% USA-Symbol, da holst du den Trump einfach ab, ohne ihn da besser einschätzen zu können. Aber ich denke, und da muss man vielleicht auch sagen, bei all der Kritik, die es gab, hat Tim Cook das schon vernünftig gemacht. Und was ich ihm persönlich, ich will nicht sagen hoch anrechnen, aber was ich schön fand zu sehen, ist, dass er sich überhaupt nicht wohl gefühlt hat bei dieser Übergabe. Also man hat ihm richtig angemerkt, er ist da ein bisschen nervös, ihm geht das so ein bisschen gegen den Strich. Und das ist zumindest eine menschliche Komponente, wo ich sage, naja gut, er ist jetzt kein, ich will das Wort Arschkriecher gar nicht verwenden, weil er das sein will, sondern eher, weil er es muss. Von daher, ja. Im Endeffekt ein skurriler Auftritt, der aber, und da sind wir wieder beim Thema Finanzen, aus rein wirtschaftlicher Sicht im Grunde alles richtig gemacht hat.
Ja, und ich glaube auch, dass so ein CEO von Apple das einfach machen muss, ja, in dieser Situation, in dieser politischen Situation, ja. Wenn das opportun ist, wenn das notwendig ist im Sinne der Firma, dann muss er das tun. Dann muss er eben da diese Einladung ins Oval Office, ins White House annehmen. Und wenn der Mensch dort so etwas erwartet, dass man dann Symbole übergibt, dann muss er eben auch ein Symbol übergeben. Da hätte ich überhaupt kein Problem, weil Tim Cook natürlich in seiner Rolle als CEO dort agiert hat. Ja, und ich gebe dir vollkommen recht, der war eigentlich ganz sympathisch, der Auftritt, weil er eben nicht so abgezockt cool rüberkam. Oder wir haben ja Auftritte schon auch an gleicher Stelle von Elon Musk gesehen. Das sah dann ganz anders aus. Also ja, das war dann schon auch einigermaßen sympathisch, wenn man das dann schon so machen muss. Also ja, können wir mitgehen. Ne?
Ja, Elon Musk ist so ein bisschen schon das Stichwort, zu dem wir gleich kommen wollen. Zuvor muss ich dich aber fragen, auf deiner kleinen Europareise, du warst auch in Slowenien, oder? Oder nur in Kroatien? Bist du auf jeden Fall da irgendwo genau südlich nach Österreich eingereist, bist du da auch durch Klagenfurt durchgefahren?
Oh, jetzt hast du aber. Ja, nein, aber in Klagenfurt war ich schon. Durch Klagenfurt bin ich nicht gefahren, aber so könnten wir Apple, ich schätze mal, Apple könnte dort vielleicht eine Zweigstelle aufmachen, wenn du schon das Wortspiel bringen willst.
Ja, das liegt an dem Wort Klage, das da drin steckt, denn diese Woche, ich weiß gar nicht, was los war. Also ich habe eine Meldung nach der anderen geschrieben und auch eine Antwort nach der anderen. Es hat sich quasi die ganze Woche nur um irgendwelche Klagen gedreht. Elon Musk will Apple verklagen, Apple antwortet drauf. Ein Fintech-Unternehmen verklagt Apple wegen Apple Pay. Apple verklagt Apple Cinema aus offensichtlichen Gründen. Und John Prosser spielt da auch irgendwie eine Rolle. Also wahnsinnig viel los die Woche bezüglich Klagen. Wir wollen mal bei Elon Musk anfangen, oder?
Ja, der ist hat der sich auch eigentlich schon im Knast, ne?
Ich denke noch nicht, nee, zumindest, na, dann fangen wir mit dem Prosser an, das ist ein ganz gutes Stichwort. Der hat nämlich ein Video veröffentlicht, wo er ja quasi alle Gerüchte über das iPhone 17 Pro basierend auf bisherigen Spekulationen zusammengefasst hat. Und ja, wie soll man sagen, gelernt hat er nicht so wirklich. Er hat das zwar aufgegriffen, dass er da jetzt angeklagt wurde, hat aber gewohnt arrogant, gewohnt frech sich dazu geäußert. Das heißt, alle, die ihn vorher schon nicht mochten, werden das nach dem Video auf jeden Fall auch nicht mehr tun. Und andersrum genauso, alle, die sich darüber freuen, werden das auch wieder feiern. Ja, er hat zwischendurch mal gesagt, ich würde euch ganz, ganz gern hier irgendwie zeigen, was mir eine Quelle gezeigt hat. Also da scheint es noch irgendwie weitere Dinge zu geben, was dann wieder so ein bisschen aufgreift, was in der vergangenen Woche auch nochmal erwähnt wurde. Also so richtig einsichtig scheint er dann nicht zu sein. Aber ja, so mitten im Video sagt er dann einmal, please don't sue me again. Bitte verklagt mich nicht nochmal. Er nimmt das sehr humorvoll. Ich bin mal gespannt, ob er damit die richtige Strategie gewählt hat.
Ja, schauen wir, werden wir noch weiter drüber berichten, über John Prosser und seine Art und Weise. Du warst gerade bei unserem Freund Elon. Auch noch. Was hat Elon? Elon, aber jetzt mal umgekehrt. Also gerade waren wir ja, John Prosser ist verklagt worden von Apple und jetzt umgekehrt. Apple wird ja auch mehr als einmal verklagt. Ich schätze mal, deine Rechtsabteilung in Cupertino, die langweilen sich nicht. Was hat Elon gesagt?
Ja, Musk wirft Apple vor, den App Store dahingehend zu manipulieren, dass es keinem anderen KI-Unternehmen außer OpenAI mit seinem Chatbot ChatGPT möglich ist, in den App-Charts auf Platz 1 zu stehen. Ich habe jetzt vorhin mal geschaut, bei uns in Deutschland in der Kategorie produktiv steht ChatGPT tatsächlich auf Platz 1. Grok, darum geht's Elon Musk, ist der Chatbot von seinem Ex-AI, von seiner Firma, liegt auf Platz 6 und Gemini von Google folgt auf Platz 9. Das heißt eigentlich gar nicht so schlecht, aber Elon Musk will halt der Beste sein, will die beste App haben, will ganz oben in dieser Kategorie stehen und wirft Apple nun vor, das zu verhindern. Warum Apple das tun sollte, keine Ahnung. Beweise dafür liefert er auch nicht. Ganz im Gegenteil, die Community Notes haben sich dazu geäußert.
Es gibt da auch mindestens zwei Gegenbeispiele, ne? Oder? Also wo schon mal andere dann auf dem ersten Platz waren. Also deshalb ist diese Aussage natürlich schwierig. Warum Apple das tun sollte, könnte, würde, ist natürlich klar, weil die natürlich eine enge Kooperation haben mit ChatGPT, also und die dann da bevorzugen würden. Ne? Aber wie gesagt, es gab auch schon Gegenbeispiele, ne?
Ja, das ist so ein bisschen daran könnte man das festmachen. Seit Juni 2024 kooperieren Apple und OpenAI. Seit vergangenem Jahr ist ChatGPT in Apple Software integriert. Da wäre das natürlich naheliegend. Beweise gibt es aber keine. Und ja, seitdem diese Kooperation bekannt gegeben wurde, gab es auch schon zwei Fälle, wo andere KI-Apps in der Produktivitätskategorie ganz oben standen. Nämlich einmal DeepSeek, nämlich während unserer bei der ersten Ausgabe, Folge 376, war DeepSeek damals damit drüber gesprochen auf Platz 1. Ist schon ein bisschen her, ja, aber auf jeden Fall war das nach der Bekanntgabe der Kooperation. Und auch jetzt im Juli 2025 ist das Perplexity gelungen. Gut, da könnte man jetzt auch wieder spekulieren, ist da vielleicht im Hintergrund schon irgendwie mehr. Aber ich glaube, es wird schon ziemlich klar, dass das relativ haltlos ist. Entsprechend ist auch Apples Antwort ausgefallen. Die haben sich gegenüber Bloomberg geäußert und nochmal darauf verwiesen, dass der App Store sehr fair und unvoreingenommen aufgebaut ist und dass diese Wahl der beliebtesten oder produktivsten Apps von Experten anhand objektiver Kriterien ausgewählt werden. Das heißt, ich bin jetzt mal gespannt, wenn da diese Klage wirklich kommt, wie angekündigt, was dann da am Ende rauskommt. Klar war auch, Sam Altman von OpenAI ist sofort drauf eingestiegen, hat wiederum Vorwürfe gegenüber Musk geäußert, von wegen, er hätte doch X nur gekauft, beziehungsweise Twitter nur gekauft und dann in X umgebaut, um irgendwie seine eigenen Unternehmen zu pushen. Also das ist so wieder diese Fehde zwischen den beiden, die gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Das brauchen wir gar nicht zu weit ausbreiten.
Ich glaube, die beiden fahren auch nicht mehr gemeinsam in Urlaub, ne?
Nee. Also das ist wirklich Kindergarten, kann man fast schon sagen, oder? Also ich finde es irgendwie ein bisschen...
das ist eine Show, ne? Also das, ja. das musst du unter Show-Aspekten musst du das abbuchen. Ja, ja. Okay, also Sam Altman, Elon Musk. Aber du hast gerade schon eben die Liste aufgemacht. Es gibt was bei einer Firma, die da auch nicht ganz unbekannt ist, die also schon länger mal dabei ist, Apple zu verklagen. Und da gibt es eine längere Story drüber, oder? Geht um Apple Pay, ne?
Ja, es geht um Apple Pay. Apple Pay soll geklaut sein, beziehungsweise die Technologie dahinter, wenn man dem Kläger glaubt, dazu gleich mehr. Kurz die Vorgeschichte. 2011 soll es Verhandlungen zwischen Apple und dem digitalen Zahlungsdienstleister Corefire gegeben haben, um einen Apple-Bezahldienst aufzubauen. Und 3 Jahre später, 2014, ist dann Apple Pay erschienen, allerdings ohne Partner. Und der Vorwurf des Unternehmens, beziehungsweise der jetzige Vorwurf des Rechtsnachfolgers Fintiff, lautet, dass Apple aus diesen Gesprächen damals Technologiewissen, Know-how mitgenommen hat und ja, ohne Erlaubnis quasi selbst weiterentwickelt hat und darüber hinaus eben auch Mitarbeiter abgeworben haben soll, um eben Apple Pay dann alleine ohne Partnerschaft umsetzen zu können.
Das klingt so ähnlich wie die nächste Klage, wo es dann um dieses Patent der Blutsauerstoffmessung geht, ne? Das ist ein ähnlicher, Fall, ne? Mhm.
Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich wollte gerade noch sagen, dass dieser Vorwurf jetzt natürlich erstmal schwerwiegend ist. Apple hat aber auch dazu geantwortet. Und es ist nicht ganz unwichtig zu wissen, dass Fintiff das schon länger probiert. Seit 2018 verklagen die Apple immer wieder. Bisher ist nichts dabei rumgekommen und entsprechend genervt äußert sich Apple gegenüber 9to5Mac. Das Gericht hat die Ansprüche von Fintiff wiederholt zurückgewiesen und wir sind der Meinung, dass auch dieser jüngste Versuch, von ihrem gescheiterten Patentverfahren abzulenken, zurückgewiesen werden sollte. Wir haben Apple Pay vor über einem Jahrzehnt eingeführt und entwickeln seitdem täglich Innovationen, um unseren Nutzern das bestmögliche, privateste und sicherste Erlebnis zu bieten. Wir werden uns weiterhin gegen diese falschen Behauptungen wehren. Also, geht ganz klar draus hervor. Apple ist sich da keiner Schuld bewusst. Auch da werden Gerichte drüber entscheiden müssen. Aber ich sag mal, die Historie von diesen Fintiff-Klagen spricht nicht besonders für den Kläger.
Ja, das Zitat von Apple mit dem täglich Innovationen würde ich noch ein bisschen, wenn ich noch mal ein kleines Fragezeichen hin, aber die haben natürlich gewohnt dick aufgetragen. Ja, dass sie sich dagegen wehren, ist natürlich auch klar. Das müssen sie natürlich auch dann tun als börsennotiertes Unternehmen. Sowieso. Ja. Die andere Klage ist ein bisschen jünger, aber auch nicht ganz neu, ne?
Ja, es ist so ein bisschen ein ähnliches Muster und die Fintiff-Klage nimmt sogar Bezug auf die nächste Klage von Masimo. Das ist ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das weltweit agiert und ihr werdet euch daran erinnern oder du wirst dich auch daran erinnern, dass Apple Anfang 2024 mal tatsächlich einen Verkaufsstopp seiner Apple Watches mit Blutsauerstoffmessung anordnen musste. Da gab es dann mal für 2 Wochen in den USA, bezieht sich jetzt nur auf die USA, die Meldung, dass die Series 9 und die Ultra 2 nicht mehr gekauft werden können. Dann hat Apple in Absprache mit dem Gericht ein Software-Update vorbereitet und diese Sauerstoffmessung deaktiviert. Dann durften die Watches wieder verkauft werden. Ganz spannend, es geht da wirklich um Hardware-Sachen. Das heißt, du konntest das softwareseitig einfach überspielen, einfach deaktivieren. Diese Hardware ist unter anderem auch in der Series 10 untergebracht, war dort aber nie aktiv, weil dieser Stopp, dieses Verbot bis heute gegolten hat. Und bis heute ist tatsächlich das Stichwort, weil Apple jetzt heute bekannt gegeben hat, man hat dort eine Lösung gefunden. Man stellt diese Blutsauerstoffmessung auf den angesprochenen Series 9, Series 10 und Ultra 2 wieder scharf. Wie hat man das Ganze gemacht? Ja, man umgeht einfach dieses fragliche Bauteil, um das es Masimo da geht. Das ist wohl eine Komponente, die dafür sorgt, dass die erhobenen Daten direkt auf der Watch berechnet werden können und entsprechend Ergebnis ausgespuckt werden. Wie macht Apple das jetzt? Ja, in sämtlichen US-Apple Watch-Modellen wird der Blutsauerstoff gemessen, an das iPhone geschickt, an das gekoppelte. Dort wird die Rechenleistung übernommen und das Ergebnis kann dann sowohl auf dem iPhone in der Health-App in einem gesonderten Bereich, als auch auf der Watch angezeigt werden. Das heißt, man umgeht dieses Bauteil quasi über diesen kleinen Umweg und ist damit jetzt erstmal auf der sicheren Seite. Das sage jetzt nicht ich und das sagt auch nicht Apple, beziehungsweise ja, Apple sagt das schon in seiner Pressemeldung, nämlich, dass das Gericht das so abgesegnet hat und dass dementsprechend, ja, jetzt US-Nutzende tatsächlich zum ersten Mal, wenn sie eine Series 10 haben oder wieder in den Genuss kommen, wenn sie eine Series 9 oder Ultra 2 haben, dieses Feature zu nutzen, was es bei uns ja ununterbrochen gab. Also da hatten wir wirklich eine Funktion, die es im Heimatmarkt nicht gab aus diesen regulatorischen, beziehungsweise aus diesen richterlichen Gründen.
Ein ungewohntes Gefühl in der Europäischen Union, aber ja, auch mal gut so rum. Also war natürlich nicht gut, weil die US-Kunden das dann eben nicht nutzen konnten. Ja, gut, da sind wir heute ja wieder super, super aktuell.
Ganz kurz muss ich noch erwähnen, Apple hat das natürlich so angekündigt, weil das per Software-Update aufgespielt wird. Das heißt, heute im Laufe des Tages, vielleicht, ja, wenn wir jetzt dann fertig sind mit der Aufnahme, ist es vielleicht schon da, werden iOS 18.6.1 sowie WatchOS 11.6.1 veröffentlicht. Es ist davon auszugehen, dass das nur in den USA passiert. Also bei uns wird es da, wie gesagt, wir sind nicht betroffen davon und auch sonst haben wir vor 2 Wochen mit iOS 18.6 ja schon ein relativ wichtiges Sicherheitsupdate bekommen. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir dieses Update bekommen und wenn doch, dann ja, wird es da keine großartigen Änderungen geben.
Ja, aber das ja ohnehin schon nutzen können. Bei unserem Juristen, kleinen Juristenplausch hier und dem Juristen-Podcast, ich weiß gar nicht, ob die Apple-Rechtsabteilung lieber die Klagen hat, in denen sie verklagt wurden oder in denen sie andere verklagen. Es geht dann, und da sind wir dann, glaube ich, auch durch mit den Klagen. Du hast ja schon recht, wir befinden uns mitten in Klagenfurt. Nämlich jetzt geht's um deine Kinoleidenschaft als Cineast. Du bist ja ein bekennender Fan des Formel 1 Films. Ja, und es gibt Kinos, die mal gegründet wurden, angeblich, beziehungsweise das war mit Sicherheit so, aber wonach sie sich benannt haben, nämlich nach der Apple Valley Mall in Rhode Island. Und deshalb heißen diese Kisten, also diese Kinos, Apple Cinemas. Und das fand Apple überhaupt nicht lustig, gerade mit ihren Ambitionen im Kino, oder?
Ja, wie man sich denken kann, geht es da um angebliche Markenrechtsverletzungen. Du hast es angesprochen, Apple Cinemas ist ein kleiner Kinobetreiber aus den USA und Apple wirft diesem Unternehmen vor, nun quasi Markenrechte zu verletzen und sich im großen Lichte Apples ein bisschen profilieren zu wollen. Das ist, weil du gefragt hast, wo sich Apple wohler fühlt. Ich glaube, in dem Fall sind sie nicht so happy, weil sie probieren schon eine ganze Zeit lang gegen diesen Namen vorzugehen, allerdings ohne Erfolg. Wir können das mal so ein bisschen chronologisch machen. Du wirst dich erinnern an das Apple Cinema Display, das 1999 erschienen ist, ist einer der Vorläufer der aktuellen Studio Displays.
Genau.
Und damals hatte Apple tatsächlich noch die Markenrechte an allem, was irgendwie mit Apple und Cinema zu tun hatte. Später, nämlich 2013, hat sich dann Apple Cinema gegründet und seitdem in den USA über 20 Kinos aufgebaut. 2019 ist Apple dann mit Apple TV Plus wieder in den Streaming- und ja, Kino-Modus gewechselt. Und jetzt geht es eben darum, dass Apple die Befürchtung hat, hier diese Markenrechte, dass die verletzt werden. Das Problem für Apple Cinemas, also für den Angeklagten, ist, dass sie ihre Namen, ihre Kinos schon mal schützen lassen wollten, nämlich im Sommer 2024, also vor einem Jahr. Damals hat das aber das US-Patent- und Markenamt bereits abgelehnt, eben aus Gründen der möglichen Verwechslung mit den früheren Markenrechten Apples. Und ja, deshalb ist das jetzt so ein bisschen in der Schwebe, so wie all diese Verfahren, die wir da jetzt besprochen haben. Apple fordert Schadenersatz und eine einstweilige Verfügung. Apple Cinemas ist sich natürlich keiner Schuld bewusst.
Wenn du vor einem Kino stündest und da steht Apple Cinema draußen dran und nicht Lichtburg, würdest du denken, dass Apple der Betreiber ist?
Absolut. Klar.
Ja?
Okay. Ja. Also wenn ich mich nicht auskennen würde, wenn ich, ja, weiß nicht, dann würde ich das schon denken. Aber man muss Apple Cinemas auch zugute halten, dass die, und das haben sie auch betont, weder mit ihrem Logo noch mit sonst irgendwas da irgendwelche Ähnlichkeiten zulassen wollen. Also die grenzen sich da schon recht eindeutig ab.
Ich habe die Bilder gesehen.
Aber klar, wenn...
Das ja, wenn also Apple keine
da irgendwann mal irgendwas machen will in Richtung Cinema, dann gibt es da zwangsläufig Konflikte, das ist klar.
Ja, klar. Okay, machen wir auch wieder Vorlage, wenn eine Entscheidung kommt. Apple Cinemas sollen sie einfach ein anderes Obst nehmen, ist ja auch gut. Also müssen ja nicht Apple heißen. Okay, da hat man sowieso das Problem im Augenblick, egal was man Apple nennt, ist immer schwierig natürlich. Wir haben so eine kleine, kurze Reihe, die wir jetzt auch dann nicht mehr so ganz lange fortführen können, weil wir Dinge noch besprechen, die es noch nicht gibt, nämlich das Feature der Woche. Wir könnten diese kleine Reihe auch dann fortführen, aber dann sozusagen nicht mehr nur spekulativ, sondern tatsächlich im Real-Life-Test. Wir wollen heute über das sprechen, was AirPods Pro 2 dann vielleicht neu bekommen würden mit dem Update auf 26, ne?
Das ist gar nicht so spekulativ. Das sind tatsächlich alles Dinge, die Apple auf der WWDC vorgestellt hat. Was wir jetzt vorhin hatten, diese Thematik Live-Übersetzung, das ist dann nicht dabei. Das ist dann schon eher spekulativ. Aber alles, was wir jetzt in dieser Kategorie mit aufnehmen, sind tatsächlich Dinge, die Apple so vorgestellt hat.
Okay, aber wir haben ja auch schon gelernt, das, was auf einer Keynote vorgestellt ist, heißt nicht, dass es auch wirklich echt und vor allen Dingen bald kommt. Aber halten wir Apple das mal zugute. Okay, also das, was dann kommen wird bei den AirPods Pro 2. Machen wir vielleicht einmal nochmal einen kurzen Rückblick. Diese AirPods Pro 2, die ja echt gute Kopfhörer sind, die sind super. Und die haben auch eine Menge an Dingen im Laufe der Zeit einfach über Updates, sprich über Software, dazugelernt. Vielleicht machst du noch mal einen kleinen Rückblick, Fabian.
Das ist schon ziemlich cool, weil du dir überlegen musst, normalerweise, um so viele neue Funktionen dazu zu bekommen, brauchst du irgendwie neue Hardware. Und die AirPods Pro 2, 2022 auf den Markt gebracht, haben hardwaretechnisch anscheinend optimale Voraussetzungen, um dann per Software neue Funktionen dazu bekommen.
Ja, das ist irgendwie, ne?
Ja, das ist so ein bisschen vielleicht auch bezeichnend dafür, in welchen unterschiedlichen Geschwindigkeiten Hard- und Software-Abteilungen bei Apple arbeiten. Aber die Hardware ist auf jeden Fall top, kann man sagen.
Also wenn ich Apple wäre, ja, was ich ja bekanntermaßen nicht bin, wenn ich Apple wäre, würde ich mir eine Roadmap machen mit solch einem Gerät, und wüsste schon, welche Dinge im nächsten Jahr und vielleicht sogar schon im übernächsten Jahr neu auf diese Geräte kommen und würde das gar nicht alles auf einmal super duper High-End ausrollen, sondern würde die Geräte bringen und dann immer sukzessive ein kleines bisschen verbessern. Ich glaube, das macht den Kunden dann mehr Spaß und man ist glücklicher, wenn man dann etwas Neues sozusagen dazu bekommt. Ja, und die Hardware ist einfach auch super, du hast es gesagt, die bringt es mit und dann in diesen kleinen Dingern, ne, das darfst du ja nicht vergessen, ne, das sind ja keine Geräte, das sind ja mini kleine Stecker mit einem Case und die können schon wirklich echt eine ganze Menge. Aber wir waren bei der Liste.
Ja, genau. iOS 17, fangen wir damit an, hat adaptives Audio gebracht. Da wurde dann die Lautstärke kontextbezogen angepasst, ganz automatisch. In iOS 18 kam dann die Sprachisolierung dazu. Du wirst es sicherlich ab und zu mal nutzen, dass wenn du irgendwie Stimmen gesondert isoliert brauchst, das können die AirPods auch. Sie reagieren auch auf Kopfnicken und Kopfschütteln, wenn Iris eine Nachricht... Nee, ich hab's ja nicht. Ich habe ja noch die ersten.
Ja.
Das heißt, all diese Dinge, die wir jetzt besprechen, die werden bei mir irgendwann mal auf einen Schlag dazukommen.
Okay,
Eben auch dieses Kopfnicken und Kopfschütteln.
Gut, jetzt erkenne ich deine Begeisterung dafür. Du freust dich darauf mit den AirPods Pro 3, dass du das dann alles bekommst. Also diese Kopfbewegungen, die sind wirklich richtig gut. Das hört sich so ein bisschen an, als hätte man irgendwas auf dem Trommelfell liegen. Ja, das klackert so ein bisschen, als hättest du so eine Kugel im Kopf, die so links, rechts, wenn du den Kopf schüttelst zum Beispiel, ja, für ein Nein, dann hört sich das so an, als würde so eine kleine Kugel in deinem Kopf rollen. Ist ein bisschen scary, aber das ist richtig gut. Das benutze ich also wirklich regelmäßig, sehr oft. Dann kommt ja eine Meldung, möchtest du die Nachricht hören? Es gibt eine Nachricht von, möchtest du die hören? Also es gibt eine lange Nachricht von, möchtest du die hören? Dann sagt man einmal nein, also sprich, er schüttelt einmal den Kopf und dann ist das weg. Ne? Also genauso freue ich mich auf diese Geste, die es jetzt mit der Apple Watch dann geben wird, mit diesem Handdrehen, sodass ich dann irgendwie also auch die Aktion beenden kann. Also die Kopfbewegung, das war schon eine klasse Sache, dass ich das nicht durch Sprache, sondern durch Kopfschütteln oder Kopfnicken dann beantworten kann.
Ja, und nicht zu vergessen, diese ganzen Hörtests, die klinischen, inklusive Funktion, das Ganze als Hörgerät zu nutzen. Das kam auch alles mit iOS 18 ohne Hardware-Update. Und genauso verhält sich jetzt eben mit iOS 26. Da kommt eine ganze Menge dazu. Ziemlich praktische Funktionen, wie ich finde. Zum Beispiel eine Benachrichtigung über den Ladezustand, sowohl der AirPods als auch des Cases, ohne das Case öffnen zu müssen. Das heißt, du hast irgendwie die AirPods mal eine Woche nicht gebraucht, die liegen in irgendeiner Schublade und du kriegst auf einmal die Meldung, hey, hier sind irgendwie nur 20% Akkustand, lad mich mal auf, bevor du morgen 10 Stunden um die Welt fliegst. Ne? Also das sind halt so ein paar Sachen, die können auf jeden Fall praktisch sein. Wir haben auch drüber gesprochen gehabt, das automatische Pausieren beim Einschlafen, dass die Apple Watch dann wahrscheinlich erkennen wird, hier, du schläfst jetzt ein, ich pausiere mal die Wiedergabe. Das kommt auch auf jeden Fall, genauso wie die Kamerabedienung. Hier einmal draufdrücken, löst ein Foto aus für Gruppenaufnahmen, super.
Das kann ich ja bis jetzt mit der Watch schon machen. Ne? Also das heißt, ich habe mein Handy auf dem Stativ irgendwo, zum Beispiel mache so eine Gruppenaufnahme und kann dann den Auslöser betätigen über die Uhr. Das ist natürlich sehr unauffällig. Ja, also sprich, die Hand kann ich irgendwie halten, tipp einmal drauf, ne, und es wird eine Aufnahme gemacht. Wenn ich mir vorstelle, dass ich das durch eine Geste an meinem Ohr mache, was dann natürlich hinterher auf dem Foto drauf sein wird, finde ich das ein bisschen komisch, zumindest bei diesen Aufnahmen, wo ich dann selbst natürlich drauf bin. Es gibt natürlich ganz viele Situationen, in denen man dann ein Foto machen möchte, ohne auf das iPhone wirklich zu drücken. Ich mache ja ganz viele Aufnahmen auch mit einem Stativ zum Beispiel, dann möchte man nicht drauf tippen, damit man nicht noch wackelt. Dann wäre es natürlich wirklich cool, dass ich das einfach auch über die AirPods auslösen kann. Ne?
Und du kannst natürlich immer diesen Selbstauslöser von 3 Sekunden, diese Verzögerung. Wenn du jetzt ein Gruppenbild machst, du tippst dir kurz ans Ohr, 3 Sekunden lang sind alle still.
Ja, klar.
Und was ich jetzt nicht weiß, vielleicht wird es sogar möglich sein, das zu benutzen, ohne dass die AirPods im Ohr sind. Das kann ich jetzt nicht sagen, das ist eine reine Spekulation. Aber das wäre natürlich auch noch eine Option, dass du das wie so eine wirkliche Fernbedienung einfach in der Hand hältst. Ja, was wir noch nicht erwähnt haben, jetzt mit iOS 26, ist die verbesserte Sprachqualität bei Anrufen. Das ist auf jeden Fall wichtig, denke ich, weil das hört man immer wieder mal, dass da die Qualität nicht so top ist. Ich hatte bisher nicht so oft Probleme, aber wie gesagt, man hört es immer wieder. Und auch die Audioaufnahmen, wahrscheinlich dann in Kombination mit der Sprachmemo-App, sollen nun in Studioqualität stattfinden, was auch immer das dann heißt. Das werden wir dann mal bei Gelegenheit testen können, beziehungsweise du zuerst, du wirst es erstmal testen.
Ja, das heißt, ich brauche mein dickes Yeti-Mikrofon, das ich jetzt hier im Urlaub immer mitnehme und in diesem Urlaub genau 2-mal ausgepackt habe. Das brauche ich dann nicht mehr mitnehmen, dann machen wir die Podcast-Aufnahmen mit den AirPods. Ich bin auch skeptisch, weil, naja, für ein gutes Mikrofon braucht man einfach eine gewisse Qualität, man braucht eine gewisse Größe und all diese Dinge, also Studioqualität. Naja, schauen wir mal.
Apple nennt das dann immer so, vielleicht kann man dann in der Nachbearbeitung mit irgendwelchen KI-Aufbereitungsprogrammen dann vielleicht was rausholen. Aber ich denke mal, zum Podcasten wird man die AirPods Pro dann nicht verwenden können. Nee, das denke ich nicht.
Gut, ja, sehr spannende Sachen, vor allen Dingen, weil es die dann, also für die AirPods Pro 2, die man ja dann eventuell schon hat, als Update gibt in iOS 26. Sehr spannende Geschichten. Sind wir so einigermaßen, trotz Ferienfolge, sind wir einigermaßen durch. Die vorletzte, also unsere vorletzte Prä-Keynote-Folge. Aber wir wollen natürlich wie immer schließen mit Tops und Flops der Woche. Wir beginnen traditionell mit den Flops. Und da hast du etwas, du hast ein Workaround gefunden, den jetzt alle Radfahrer und Radfahrerinnen aufhorchen lassen, weil sie nämlich nicht mehr falsche Anzeigen in der Kilometeranzeige haben, oder?
Berichte naja, mal. Zumindest, wenn sie das Problem auch hatten. Das ist nämlich was, was mich ja schon seit längerer Zeit wirklich nervt und auch beschäftigt, weil ich irgendwie immer versucht habe, da ja über Kalibrierungen was zu ändern. Folgendes Setup. Ich fahre wahnsinnig gerne Rennrad und habe da einen Radlcomputer vorne installiert, der mit einem Geschwindigkeits- und Distanzsensor am Vorderrad verbunden ist. Das heißt, es wird da ganz genau aufgezeichnet, wie schnell und wie weit ich fahre. Und diesen Sensor kann man nicht nur mit einem Gerät verbinden, sondern auch mit der Apple Watch, was ich getan habe. Und komischerweise, obwohl Radlcomputer und Apple Watch mit dem gleichen Sensor verbunden waren, habe ich da immer unterschiedliche Daten bekommen. Auf der Apple Watch war das regelmäßig 1 bis 2 Kilometer in der Distanz zu wenig.
So war das mehr oder weniger?
Ja, zu wenig.
Hast du?
Laut Apple Watch bin ich zu wenig gefahren, ja. Und auch die Durchschnittsgeschwindigkeit war immer 0,5 km/h niedriger.
Was ja, das wollen wir nicht als Sportler, ne?
Nein, das hat keinen Effekt auf mein Training. Aber es ist natürlich schon was, wo ich mir denke, Mensch, wenn man ein Sportgerät zur Verfügung stellt, dann darf sowas nicht passieren. Vor allem, wenn, ja, der Sensor, wie gesagt, eigentlich die richtigen Daten liefert. Ich habe da ein bisschen recherchiert die Woche. Das ist wirklich was, ja, was ich jetzt schon lange auf der Liste hatte und herausgefunden, dass die Apple Watch teilweise GPS-Daten nutzt, um Workout-Routen zu erstellen und dass, wenn diese GPS-Daten nicht genau genug sind, dass es dann da eben zu Diskrepanzen kommen kann. Und dafür gibt es eine Einstellung. Wenn ihr auf dem iPhone in die Einstellungs-App geht und unter Datenschutz und Sicherheit bei Ortungsdiensten Apple Watch Training auswählt, gibt es dort einen Haken, den ihr bei genauer Standort setzen könnt. Und wenn ihr das macht, so wie das bei mir auch war, dann erlaubt ihr ja einer Workout-App wirklich ganz, ganz genaue Standortdaten zu nutzen, anstatt die nur ungefähr zu schätzen. Bei mir war das jetzt aktiviert, das heißt, eigentlich konnte es das nicht sein. Ich habe das aber jetzt mal spaßeshalber deaktiviert und wieder neu angeschaltet. Und tatsächlich, die eine Fahrt, die ich danach gemacht habe, hat tatsächlich mein Problem gelöst. Ich habe jetzt ja gleiche Daten auf beiden Geräten und da fällt mir wirklich eine große Last weg, weil ich mich da schon immer ein bisschen geärgert habe und das natürlich auch dann schwer zu verteidigen ist, zu sagen so, hey, du hast irgendwie eine Apple Watch Ultra 2 für 800-900 Euro und die liefert dir die falschen Daten, obwohl du mit einem zusätzlichen Sensor verbunden bist. Ja, keine Ahnung, was da das Problem war, wie dieser Bug zustande kam, aber jetzt ist er weg und damit eigentlich ein Flop, der sich jetzt last minute zu einem Top gewandelt hat.
Ja, sehr, sehr gut. Genaue Daten, gerade beim Training, sind natürlich nicht unwichtig, jawohl. Mein Flop der Woche hat etwas zu tun. Ich habe etwas getan, von dem ich nie erwartet hätte, dass ich es tun würde. Du bist ja Generation TikTok, oder, Fabian? Würdest du dich als Generation TikTok
Ja, in die Altersgruppe falle ich schon, beziehungsweise bin da gerade so am Rand, aber ich nutze das selber nicht, nein.
Ah, okay, gut. Ich habe ein Hochformat-Video gemacht. Ich habe nicht gedacht, dass ich Hochformat-Videos machen würde, aber ja, tatsächlich, ich habe eben erzählt, Sotschertal ist eng und konnte ich also schöne Fotos machen und auch so Videos von strömendem Wasser, also dieser strömenden Sotscher und ich habe Hochformat-Videos gemacht. Ich habe mich so geschämt, aber okay, Flop der Woche, dass ich das machen musste. Hat natürlich gut geklappt, sieht dann auch gut aus, also war nicht ganz ernst gemeint. Unsere Tops der Woche sind da vielleicht schon viel, viel spannender. Möchtest du wieder starten? Du hast ferngesehen.
Ja, sehr gerne. Ich habe eine Serienempfehlung von Apple TV Plus. Die gibt es da seit Anfang Juni, die Serie, die heißt Stick. Und da geht es um einen ehemaligen Golf-Profi, der so ein bisschen gescheitert ist im Leben, könnte man sagen. Gespielt von Owen Wilson. Und ich muss sagen, es war am Anfang so diese typische Owen Wilson leichte Unterhaltung. Aber das war genau das, was ich dann gesucht hatte. Und in Stick ist der Spitzname von seinem Charakter, so heißt er, geht es darum, dass er auf einer Driving Range ein Jahrhunderttalent ausmacht und mit diesem zusammenarbeiten möchte und ihn ganz groß rausbringen will. Und ja, dieser jugendliche Junge sträubt sich am Anfang noch so ein bisschen dagegen, der sieht da seine Chancen als eher gering, aber es endet dann damit, dass sie ja gemeinsam durch die USA fahren in einem Camper, das dürfte dich wieder ansprechen, von Turnier zu Turnier und das eben wirklich eine sehr, sehr coole Serie ist und man da so richtig mitfiebern kann. Ich habe es erwähnt, am Anfang sehr, sehr seicht. Zwischendurch wird es dann tatsächlich auch ein bisschen emotional, weil die Vergangenheit des Charakters sehr gut beleuchtet wird und sehr detailliert. So viel kann ich vorwegnehmen, sein sehr junger Sohn ist da gestorben. Also es wird dann wirklich sehr emotional zwischendurch. Und es ist auch ein bisschen aufgeladen mit sehr überspitzt dargestellten Charakteren, die dann so ein paar gesellschaftliche Gräben aufmachen. Aber am Ende kommen die alle wieder irgendwie zusammen. Und wie gesagt, ich finde, das ist ein sehr rundes Erlebnis. 10 Folgen sind jetzt seit Anfang Juni da. Es endet mit einem kleinen Cliffhanger und das lässt hoffen, beziehungsweise Apple hat das auch schon bestätigt, Staffel 2 wird es auf jeden Fall geben. Sobald es dann da ein Startdatum oder einen Trailer gibt, mehr natürlich von uns.
Die Geschichte erinnert mich an den Formel-1-Film, oder?
Absolut.
Ja. Ist das nicht genau die gleiche Geschichte, nur halt Formel 1? Jetzt hast du mich versucht, mich von Formel 1 zu begeistern. Jetzt willst du mich noch fürs Golfen. Das ist durchaus ein kleines bisschen elitär, oder, Fabian? Also wir waren ja eben schon bei Trump. Hast du schon mal so richtig Golf gespielt? Warst du schon mal auf so einer Golf?
Ja, ich habe auf so einem Golfplatz tatsächlich auch mal eine Platzreife gemacht. Ja, das ist aber 10, 11, 12 Jahre her und bin danach auch nicht mehr auf dem Platz gestanden, gerade aus dem Grund, weil es mir einfach zu teuer ist. Aber ja, Apple scheint da so ein bisschen sein Schema gefunden zu haben. Sport mit tollen Aufnahmen und ja, Hollywood-technisch angehauchten Geschichten.
Und einer dünnen Geschichte, sagen wir. Auch wenn sie gut ist und wenn es Spaß macht, aber mit einer relativ dünnen Geschichte. Das war ja im Formel-1-Film durchaus auch so. Aber ja, ich habe tatsächlich auch schon mal Golf gespielt. Das ist so kompliziert. Das ist so schwierig, diese Bewegungsabläufe, bis man da mal einigermaßen ein bisschen was hinkriegt. Okay, also auch kein Sport für mich, genau wie Formel 1. Aber gute Empfehlung, Stick. Tatsächlich habe ich auch noch auf meiner Watchlist, wenn ich mal wieder zu Hause bin, was Ende der Woche sein wird, werde ich mir dann mal antun. Ich denke mal, das ist dann auch was für meine Frau, sodass wir das dann gemeinsam gucken können. Mein Top der Woche hat wieder ganz konkret etwas mit Apple und Fotos zu tun. Diese Funktion, ist nicht ganz neu, klar, aber im Urlaub braucht man das dann vielleicht auch einmal mehr. Nämlich, ich fotografiere irgendetwas, zum Beispiel irgendwelche Blümchen, ja, fotografiere ich, oder irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Ich habe jetzt schon mehrfach die Socha erzählt, da gibt es eine Napoleonbrücke und man macht also ein Foto von dieser Napoleonbrücke. Napoleon selbst hat mit dieser Version, dieser Brücke nichts mehr zu tun, die heißt trotzdem so. Also Napoleonbrücke, und ich mache also das Foto und habe dann das Foto auf meinem iPhone und ziehe dann von unten nach oben und gib mir also die Informationen darüber, dann kommt da Sehenswürdigkeit drauf. Ich klicke einmal drauf und dann wird das erkannt, was auf diesem Foto ist. Das ist sogar so hübsch animiert, ja, so Siri-mäßig, Apple Intelligence-mäßig geht das dann um die Konturen, zum Beispiel dieser Brücke drum oder natürlich dann einer Pflanze rum. Und dann bekomme ich Informationen dazu. Ja, das gibt schon mit Google-Suche und Bildersuche und so etwas gibt's das. Fand ich aber doch sehr, sehr spannend und sehr einfach. Und wenn ich dann unterwegs bin und ich finde etwas und sage, bitte, was ist das denn eigentlich, und kann mir das dann da anzeigen lassen. Sehr coole Funktion, war mein Top in den letzten 2 Wochen, diese Geschichten damit zu machen. Gut, das waren die Tops und Flops. Dann sind wir fertig. Fotografie, ich würde noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache machen, die aber mit iPhone und Fotografie zu tun haben. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Ich war in Tromsø über Silvester in diesem Jahr, also im letzten Jahr Silvester, dann Neujahr in diesem Jahr, und habe Polarlichter fotografiert. Und diese Polarlichter gibt es bald in einer Ausstellung zu sehen. Wer das natürlich im Ruhrgebiet, klar, wer da Interesse daran hat, mir einfach mal eine E-Mail schicken. Dann gebe ich mal die ganzen Informationen. iPhone-Fotografie mit Polarlichtern. Nein, Polarlichter mit dem iPhone. Fotografiert. Eine kleine Werbung in eigener Sache. Sind wir durch? Guck mal, Sommerloch-Folge und trotzdem sind wir knapp anderthalb Stunden.
Ja, ich glaube, das ist so unsere neue Aufnahmedauer. Da werden wir zwangsläufig immer irgendwie landen.
Ist die neue Stunde bei uns. Seitdem wir das nicht mehr erwähnen, werden wir immer länger, ja?
Okay, das ist die inflationsbedingte neue Stunde.
Solange da keine Zölle draufkommen, soll mir das gleich sein. Fabian, vielen, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Wie immer natürlich auf Apfelpage gucken. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann in zwei Wochen wieder zuhört bei uns oder natürlich in der nächsten Woche wieder bei Lukas und Roman. Die Ankündigung für die Apple Keynote haben wir schon gemacht und auch, dass wir dann da eine Sonderfolge relativ schnell dann im Anschluss machen werden, dann bleibt mir nur zu sagen Servus. Ich habe gelernt, hier in Österreich sagt man, egal wann, sagt man immer Servus. Also beim Kommen und beim Gehen. Servus Fabian, das nächste Mal wieder aus dem Ruhrgebiet, aber ich sage jetzt schöne Grüße vom wunderschönen Großglockner.
Ja, da merkt man dann doch die räumliche Nähe, das sagt man bei uns genauso. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten, Servus aus München, bis bald.
Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung. 3.0